Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es ist ein Verbrechen, das sich eingebrannt hat ins Ulmer Bewusstsein. Der ungelöste Mord an Raphael Blumenstock beschäftigt viele Menschen nach wie vor. Weil es ein Cold Case ist, der am prominentesten Ort der Stadt passiert ist und weil er bis heute Rätsel aufgibt. Musste Raphael Blumenstock sterben, weil er als anders wahrgenommen wurde? Wurde wirklich alles getan, um die Täter zu finden? Und gibt es bis heute Menschen in Ulm, die etwas wissen, aber weiter schweigen? 35 Jahre nach der Tat bringt die Cold Case-Einheit der Polizei Bewegung in den Fall, sucht nach Zeugen, wertet Spuren aus. Und auch ein Podcast des SWR will Licht ins Dunkel bringen. Gelingt es doch noch, den Tätern auf die Spur zu kommen? Mein Name ist Ronald Müller, Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Und bei mir zu Gast in unserem bescheidenen Studio sind zwei Macherinnen des SWR-Podcasts Der Schrei, Nele Grund und Chiara Battaglia. Willkommen und schön, dass ihr da seid.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
Ja, Nele, Chiara, vielleicht wollt ihr ganz kurz euch vorstellen und sagen, was eure Rolle in dem Podcast war.
Ja, sehr gerne. Ich bin Chiara, ich bin Host des Podcasts. Das heißt, ich habe alle Interviews geführt, mitgeschrieben an den Skripten und dieser Podcast ist in einem Team entstanden, in dem du, Nele, auch bist.
Genau. Ja, wir waren ja ein relativ großes Team und ich war in der Rolle der Autorin eher so ein bisschen behind the Mikrofon am Start. Also Chiara hat alles eingesprochen und wir sind aber sehr oft zusammen auf Recherchereise gegangen und haben die Beteiligten und Hinterbliebenen interviewt und genau, dann habe ich die Skripte geschrieben.
Darüber erzählt ihr heute bei uns. Wir machen ein bisschen Making-of, gehen ein bisschen natürlich auch nochmal in den Fall rein und die Spuren, die ihr verfolgt habt, was der Stand der Dinge ist. Aber lasst uns vielleicht noch vorab eine Sache aus dem Weg räumen. Nele und Chiara sind ja sozusagen vom Rundfunk, also richtig vom Rundfunk, richtige Profis. Aber sie haben halt versprochen, extra noch zusätzliche Äs und Ös einzubauen und auch ein bisschen mehr zu nuscheln als sonst, damit es im direkten Vergleich nicht so auffällt, was ich hier stammelnd von mir gebe. Das sind wir natürlich sehr dankbar dafür, dass ihr euch
ja,
dafür bereit erklärt
ja.
habt. Und
gut, dass du es sagst.
Ich greife dann auch mal korrigierend ein, wenn es zu perfekt wird.
Nee, wir geben uns schon Mühe, dass es nicht allzu perfekt wird.
Ja, wir nehmen das hier auf, kleiner Disclaimer, am 10. Dezember 2025 und zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Mörder von Raphael Blumenstock noch nicht gefasst. Und gestern Abend war hier in Ulm auch noch eine öffentliche Veranstaltung, so als Abschluss dieses Podcast-Projekts, ein Podcast-Listening. Und da wurde es auch ein bisschen emotional zwischendurch. Wie war euer Gefühl denn dabei vor dem Publikum?
Ja, also ich hatte das Gefühl, dass es mucksmäuschenstill war in dem Raum. Mhm. Die Leute haben wirklich sehr, sehr aufmerksam zugehört und man hat auch gemerkt, dass da Emotionen im Raum waren. Also die Leute konnten sich ja auch mit beteiligen und es gab einige Wortmeldungen, die dann auch etwas emotionaler wurden, auch sehr privat. Ich glaube, dass das was mit Ulm und mit der Stadtgesellschaft damals gemacht hat, aber bis heute eben nachwirkt, auch durch den Podcast.
Ja, genau. Und ich glaube, also wir haben schon damit gerechnet, dass es ja Leute im Publikum gibt, die Raphael kannten und die auch von dem Fall wissen und dass sich da vielleicht auch der eine oder andere zu Wort meldet, der was vielleicht auch ein bisschen emotionaleres sagen würde, aber dass es jetzt so dann so wirklich betroffenen Geschichten noch gab, das hat uns schon auch überrascht.
Kommen wir auch noch ein bisschen drauf zurück an das eine oder andere, was gestern angesprochen wurde. Ich glaube ja, es ist für euch im Moment auch zumindest vorläufig so ein bisschen Abschluss dieses Projekts. Das euch jetzt wie lange beschäftigt hat?
Über ein Jahr.
Ja.
Und wie intensiv seid ihr da eingetaucht in die Welt des Falls? Träumt man da manchmal nachts vom Münsterplatz und wacht um 3 Uhr morgens auf und denkt sich, Moment, ich habe den Fall gelöst oder wie ist das?
Also ich habe schon auch von Raphael geträumt. Ich habe ihn auch sehr oft in so der Stadt, wenn man unterwegs war, in anderen Leuten irgendwie wiedererkannt, wo man so denkt, ja, so hätte Raphael werden können, wenn er noch älter geworden wäre. Und man taucht schon ziemlich tief ein, wenn man so viel Zeit mit so einem Fall verbringt. Und wir waren ja auch nachts am Münsterplatz und haben uns die Szene nochmal so angeguckt, wie es wirkt, wenn man da steht um 5 Uhr morgens. Also man beschäftigt sich schon sehr viel damit.
Ja, also ich glaube, da kann ich fürs ganze Team sprechen. Das ist einfach so ein Herzensprojekt geworden. Das ist nicht nur irgendein Job, sondern es geht halt um ein Menschenleben und um die Suche irgendwie nach Wahrheit. Und da gräbt man sich auch nach Feierabend, sage ich mal, nochmal gedanklich ein in den Fall oder in die Emotionen. Und es gibt da auch nicht so einen richtigen Feierabend, oder? Also manchmal haben wir uns auch abends noch so WhatsApps mit Ideen geschickt oder Gedanken oder so. Und ja, es ist schon sehr emotional, jetzt auch nochmal hier zu sein und am Münsterplatz entlang zu gehen. Das ist schon was, was mich auch beschäftigt nach wie vor und ich glaube auch danach weiter beschäftigen wird.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Über diesen Fall Raphael Blumenstock reden wir heute. Am frühen Morgen des 4. November 1990 wird der 28-jährige Raphael Blumenstock auf dem Münsterplatz in Ulm ermordet. Eine unfassbar brutale Tat mit 21 Messerstichen, unzähligen Schlägen und Tritten. Und die Täter nehmen sich sogar noch die Zeit, ihrem Opfer die Nase abzuschneiden. Eine Zeugin, die in einem Wohnmobil auf dem Platz übernachtet, hört Schreie, sieht durchs Fenster schemenhaft Gestalten über den Platz huschen und in einem Auto wegfahren. Von den Tätern fehlt auch 35 Jahre danach jede Spur. Der Mordfall bleibt bis heute ein Rätsel. Die Polizei geht von einem queerfeindlichen Hassverbrechen aus, denn Raphael Blumenstock war, was man anders nannte. Ein bunter Paradiesvogel im Nachtleben, der auch manchmal geschminkt und in Frauenkleidern in der Stadt unterwegs war. Das sind so jetzt die ganz harten, kurzen Fakten. Und wenn man viele Theorien weglässt, viel mehr weiß man tatsächlich auch nicht über den Fall. Was waren denn eure Gedanken, als ihr zum ersten Mal mit dem Namen Raphael Blumenstock mit dem Fall in Berührung gekommen seid? Wahrscheinlich ganz am Anfang des Projekts. Wie war euer Eindruck?
Ich dachte mir, wie kann das sein, dass dieser Fall nicht aufgeklärt worden ist? Also so ein brutaler Mord mitten auf dem Münsterplatz, mitten in der Stadt, an einem Mann, den viele in Ulm kannten, und mehrere Täter sollen involviert sein. Das war mir unbegreiflich, wie bis heute keine Täter gefunden worden sind und dass es nur eine Zeugin geben soll. Also das kann ich mir eigentlich bis heute nicht vorstellen, dass es da nicht mehr Leute gibt, die was gesehen oder gehört haben. Und das hat mich dann auch noch mal mehr motiviert, die Täter zu finden oder neue Spuren zu bekommen, weil ich das nicht als unrealistisch finde, dass sich da noch jemand findet, der reden möchte. Also ich war schon sehr überrascht und sehr perplex. Und man hatte dann natürlich auch direkt so Theorien im Kopf, was passiert sein könnte, weil diese Tat eben voller Hass war und Raphael so war, wie er war. Ja, ich war direkt drin, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe, ging es relativ schnell auch so in Richtung, wie dieser Podcast halt aussehen könnte. Deswegen wurde ich relativ schnell mit den möglichen Tätergruppen konfrontiert. Also ich hatte am Anfang schon sehr viel Input durch den SWR und habe dann auch gedacht, boah, okay, wenn es jetzt so viele verschiedene Theorien gibt, man fühlt sich so ein bisschen überrannt dann mit oder so hoffnungslos, dass man sich so denkt, boah, wenn das die Möglichkeiten sind, wer das alles gewesen sein könnte, wie sollen wir denn da jetzt noch was rausfinden, was irgendwie ein bisschen konkreter ist. Aber dann haben wir uns relativ schnell in die tiefere Recherche gestürzt und dann begegnet man ja schon so ein, zwei Theorien, die einem selbst plausibler vorkommen als andere.
Nehmt uns vielleicht noch ein bisschen mit in das Making-of eures Podcasts, denn es ist ja schon ein ungewöhnliches Projekt. Also True-Crime-Podcasts und Cold Cases gibt es ja relativ viele. Aber hier steht ja schon, vielleicht ist es ein bisschen vermessene Ziel im Raum, ja, wir wollen den Fall lösen. oder zumindest nochmal Bewegung reinbringen. Und es gibt ja auch doch eine relativ enge Kooperation auch mit der Polizei. Das weiß nicht, ob das von Anfang an der Plan war oder ob es sich ergeben hat. Wie muss man sich diese Kooperation vorstellen mit der Cold Case Einheit in Ulm? Und wie eng war das denn wirklich?
Ich glaube, es war auch ein bisschen schwierig für uns, diesen Abstand trotzdem zu wahren. Also ne, am Ende sind wir immer noch die journalistische Einheit dieses Podcasts und die Polizei ist die Polizei. Und wir haben immer versucht, da möglichst trotzdem neutral dran zu bleiben. Und es war auch nicht klar, dass von Anfang an, also dass wir so einen guten Kontakt mit der Polizei bekommen würden. Und wir waren dann ganz froh, als sich das so ergeben hat, dass Manuel Köhler mit uns spricht und uns auch so viel erzählen kann zu dem Fall. Aber es war, hat schon auch ab und zu Debatten im Team geführt, so wie, wie wollen wir da rangehen und wie wollen wir mit bestimmten Informationen auch umgehen und wie ordnen wir sie ein. Also man möchte den Leuten, die einen mit Informationen versorgen, ja auch nicht irgendwie auf die Füße treten, aber wir müssen halt bestimmte Sachen einordnen, wenn sie uns selbst irgendwie kritisch vorkommen.
Wir mussten einfach so eng mit der Polizei zusammenarbeiten, weil wir sonst ja nicht an die wichtigsten Infos gekommen wären. Und die Polizei hat ja auch in unserem Projekt, in unserem Podcast eine Riesenchance gesehen, vielleicht den Fall doch noch aufzuklären, weil bei Cold Cases, die so lange schon nicht gelöst worden sind, ist es einfach die größte Chance, über die Öffentlichkeit den Fall doch noch zu lösen.
Ja, Manuel Köhler ist Kriminalhauptkommissar bei der Ulmer Polizei und leitet die Cold Case Einheit. Er spielt auch eine zentrale Rolle im Podcast. Wir haben ihn auch interviewt und er hat den Fall in- und auswendig gelernt. Das heißt aber, bei der Zusammenarbeit mit ihm ist eine Win-Win-Situation für beide. Ihr braucht ihn so als Infogeber, aber er braucht auch die Öffentlichkeit. Aber irgendwie muss man die Rollen ab und zu auch mal klarstellen, dass das ein journalistisches Projekt ist, wo die Polizei es nicht reinreden kann und sagen, ja, bitte das weglassen oder bitte mehr in die Richtung gehen.
Ja. Also auf jeden Fall. Und wir sind ja jetzt auch nicht die Polizei. Das heißt, natürlich dieses Ziel, den Fall zu klären, das ist ein bisschen hochgegriffen. Natürlich macht das die Polizei. Aber wir sind ja die vierte Gewalt. Und wir haben so ein bisschen die Hand drauf und gucken vielleicht auch, gibt es neue Perspektiven, die Polizei ja damals auch vielleicht gar nicht betrachten konnte oder betrachtet hat. Wir haben auch die Kapazitäten, an Infos zu kommen, die vielleicht für den Fall gar nicht so relevant sind, aber für das Verständnis der damaligen Zeit, von Raphael, der Familie, also konnten da auch nochmal ergänzend gut arbeiten.
Ja, wir haben ja auch ein bisschen mehr Zeit reingesteckt jetzt in diese Recherche und wenn man sich jetzt anguckt, ja, die Polizei, die hat ja auch noch andere Fälle auf dem Tisch liegen, da kann man jetzt nicht wochenlang irgendwie einer Spur hinterherrennen, die vielleicht am Ende gar nicht zielführend ist und wir waren da schon auch angewiesen auf diesen gegenseitigen Vertrauensvorschuss mit der Polizei, dass wir uns austauschen können, dass wir Informationen bekommen, dass wir aber auch bestimmte Grenzen eben einhalten und es hat eigentlich super funktioniert.
Die Kooperation mit der Polizei war das eine Standbein dieses Podcasts, was ihn so ein bisschen besonders macht, finde ich. Ein zweiter zentraler Zugang war ja aber auch der zur Familie Blumenstock. Und die war ja anfangs durchaus skeptisch eingestellt, auch aufgrund langjähriger Traumatisierung vielleicht oder auch Erfahrungen. Wie seid ihr da rangekommen?
Ja, das ist jetzt eigentlich eine Frage an die Kollegin aus dem Rechercheteam. Die hat ja wirklich nichts unversucht gelassen und hat da sich durchgewühlt und irgendwann hatten wir eine Telefonnummer und konnten da Kontakt aufnehmen. Aber es war natürlich nicht ganz einfach, weil wir wussten, dass sie vielleicht nicht mit uns sprechen möchten. Wir haben uns da auch langsam vorgetastet, also ne, wie man es halt so macht, man bietet erstmal an, wir führen nur ein Hintergrundgespräch, wir nehmen es erstmal nicht auf, wenn ihr das nicht wollt und so weiter. Und ich glaube, am Ende war es auch Chiaras empathische Art, die da ganz viel beigetragen hat, dass sich so viele Leute uns gegenüber so geöffnet haben.
Wie sah die Recherche denn generell aus? Wie habt ihr euch da sortiert in diesen Füllen von Materialien? Gibt es da eine Software beim SWR, die einem das dann irgendwie vorsortiert? Eine KI? Wie muss man sich die Arbeitsteilung zwischen euch beiden auch vorstellen?
Schön wär's.
Ne? Ja, das wäre toll. Das kann mal jemand entwickeln.
Also ich bin ins Team mit eingestiegen, als schon super gut recherchiert worden ist und konnte wirklich auf einen Rechercheschatz zugreifen. Nele, du warst ja beispielsweise im Stadtarchiv und hast dich durch alte Akten gewühlt und so. Und da waren wir, also da sind wir dann in den Austausch eingestiegen. So, okay, was hast du rausgefunden? Meine Recherche ging dann vor allem los, als ich dann hier in Ulm war. Dann bin ich auch mal ins Café Oma, habe da einfach Leute angesprochen, mich unterhalten. Auch mal hier beim Bäcker einfach mal gefragt, ja, kannten Sie eigentlich Raphael Blumenstock, wenn ich irgendwie dachte, könnte irgendwie passen vom Alter. So, und dann habe ich mich natürlich hier auch wirklich mit Leuten unterhalten und nochmal neu recherchiert oder weiter recherchiert, was aber eher personenbezogen war. So, und ihr habt da wirklich schon mal geguckt, okay, was ist der Status quo? Was gibt es schon für Informationen? Was gibt es auch schon für Artikel der Lokalredaktionen? Und habt dann auch so ein bisschen geguckt, okay, wie war die Stimmung in der Stadt? Was wurde geschrieben? Was ist vielleicht auch im kollektiven Gedächtnis jetzt so verankert, oder?
Mhm, ja, ich bin auch ganz dankbar, dass unsere Recherche nicht so lang ist wie die Polizeiakte zum Fall, weil ich glaube, dann wären wir gar nicht fertig geworden. Aber ja, wir haben eigentlich erstmal alles so gesammelt, was wir finden konnten in Archiven, über Hintergrundgespräche von Leuten, die schon ewig in Ulm leben, hier aufgewachsen sind, die uns ja auch gute Kontakte geben konnten. Und das war wirklich eine sehr große Teamleistung auch. Also selbst ich bin auch erst ein bisschen später dann eingestiegen, als schon eine gewisse Grundrecherche fertig war. Und das ist total wertvoll, wenn man da in einem Rechercheteam gemeinsam arbeiten kann.
Ja, dann kommen wir vielleicht zu den Theorien des Falls. Es gibt ja nicht so irre viele harte Spuren, harte Beweise, aber einige Theorien, denen ihr im Podcast ja auch sehr intensiv nachgeht, muss man sagen. Da ist die Neonazi-Szene, Skinheads, die Theorie von US-Soldaten als Täter, die damals noch in Ulm stationiert waren oder in Neu-Ulm stationiert waren. Die Theorie, die vom Umfeld Raphael Blumenstocks kommt, dass er vielleicht von jemandem bedroht wurde, Spekulationen, dass er vielleicht ahnte, was da kommt, sich komisch verhalten hat. Also manche Sachen, von denen manche Leute in Ulm auch sehr felsenfest überzeugt sind, dass es so gewesen sein muss. Und beim Hören bekommt man so ein bisschen den Eindruck, ihr geht dem nach, ihr steigt da ein und je tiefer man einsteigt, desto mehr löst es sich so ein bisschen Luft auf. War das manchmal sehr frustrierend oder ja?
Ja.
Oh ja. Also man guckt natürlich, was ist wahrscheinlich, was kann passiert sein? Bei so einem Hassverbrechen guckt man natürlich in die rechte Szene. Guckt man, okay, wie war das Stadtbild geprägt? Es waren amerikanische Soldaten da. Die waren natürlich auch irgendwie traumatisiert, eventuell von Kriegen, von Gewalterfahrung. Könnte da ein bestimmtes Motiv irgendwie drin liegen, Queerfeindlichkeit, in welchen Gruppen war die besonders vorhanden, etc. Und dann arbeitet man halt so eins nach dem anderen ab. Und naja, es ist 35 Jahre her. Ich glaube, das war so das, was uns am meisten immer so im Weg stand. Manche Leute waren verstorben, wir konnten nicht mehr mit denen reden oder verzogen oder die Erinnerung war nicht mehr so stark da. Das hat uns schon manchmal frustriert und trotzdem konnten wir so ein kleines Detail immer noch doch noch finden, was uns dann doch weitergebracht hat.
Ja, es ist schon auch so ein Auf und Ab der Gefühle. Also es gibt so Momente, ich erinnere mich, ich habe im Zeitungsarchiv so einen Artikel gelesen über drei oder zwei junge Männer, die ein ähnliches Gewaltverbrechen begangen haben und dann ein paar Monate bevor der Mord an Raphael Blumenstock passiert ist, auch wieder freigelassen wurden aus dem Gefängnis. Und wenn man das liest, denkt man ja so, ja, okay, die waren das. Ne? So, dann hat man direkt so seine These im Kopf und dann fängt man an zu prüfen, okay, was könnte da dran sein? Und dann merkt man relativ schnell, nee, ich bin da, glaube ich, echt auf dem Holzweg und dann ist man wieder so ein bisschen enttäuscht. Und solche Momente hat man immer und immer und immer wieder während der Recherche und der Arbeit an dem Podcast und das war schon manchmal auch frustrierend.
Was so ein bisschen mich beschäftigt hat oder so ein bisschen raussticht, ist ja diese Geschichte, die so aus dem Umfeld von Freunden erzählt wurde von Raphael Blumenstock, dass er in der Zeit vor der Tat anders gewesen sei, dass er, also anders als sonst, dass er so niedergeschlagen Andeutungen gemacht hat, die man im Nachhinein vielleicht wusste er was, wurde er vielleicht bedroht, das ließ sich ja dann auch nicht konkretisieren, glaube ich. Sind es vielleicht Dinge, die man im Nachhinein, wenn so was Schlimmes passiert ist, reininterpretiert in Verhalten? Oder wie ist euer Gefühl bei der Sache?
Das ist schwierig. Ich glaube, da müsste man vielleicht eine Psychologin oder so fragen, wie das so vonstatten geht. Aber Natürlich guckt man dann nochmal mit dem Wissen, was man hat, anders auf Situationen und man will natürlich auch irgendwie begreifen, wo war vielleicht was, was mir weiterhelfen könnte, was ich doch der Polizei sagen könnte oder wo liegt der Schlüssel für dieses Rätsel, und dann guckt man sich natürlich irgendwie die Vergangenheit genauer an oder irgendwelche Momente. Aber was schon viele gesagt haben, ist, dass Raphael sehr bedrückt war. Kurz vor dem Mord, also auch Wochen vor dem Mord, dass es ihm nicht gut ging, dass er ein bisschen dünner war als sonst, dass er tiefe Augenringe hatte, dass ihn einfach auch viel belastet hat. Und also da kann man auch nur spekulieren, ob das vielleicht irgendwie mit dazu geführt hat, dass er als leichteres Opfer angesehen worden ist, dass er vielleicht Gedanken verloren durch die Nacht spaziert ist und irgendwie nichts ahnt angegriffen worden ist. Das kann natürlich alles sein.
Ich glaube, es kann auch eine Art sein, wie man sowas vielleicht auch bewältigt als Familie. Also ich erinnere mich noch, dass der eine Bruder uns erzählt hat, dass sie auch nach dem Mord so ein bisschen gedacht haben, okay, ihm ging es so schlecht kurz vorher, vielleicht hat er das auch so ein bisschen zugelassen, dass es nicht ein Selbstmord war in dem Sinn, sondern dass er es halt über sich hat ergehen lassen. Und ich glaube, das ist ganz viel, einfach Bewältigungsstrategie, wie man mit so einem Schicksal umgeht, dass man sich das einredet, weil das besser zu ertragen ist als das, was vielleicht wirklich passiert ist.
Ja, die Familie hat dann auch gesagt, nee, wir haben dann aber relativ schnell von dieser Theorie Abstand genommen. Wir haben gemerkt, das war nur so eine Möglichkeit, uns das irgendwie zu erklären, ne? Weil das ist natürlich vielleicht in der ganzen Tragik einfacher zu sagen, das war sein irgendwie Wille oder er wollte nicht mehr, als dann wirklich diese Brutalität und diese Grausamkeit des Verbrechens auch zu verstehen.
Ja.
Ein Thema am gestrigen Abend generell ist ja, was sich so verfestigt hat, dieses, sagen wir mal, Vorurteil, er hat ja Schuhabdrücke am Körper, auf dem Gesicht. Das müssen Springerstiefel gewesen sein. Also sprich, es waren bestimmt Neonazis. Das ist ja so ein fester Glaube, der sich auch durch Fehlinformationen, woher die auch immer jetzt gekommen sein mögen, festgesetzt hat. Und ich glaube, viele Leute immer noch heute überzeugt. Ist das vielleicht auch so eine Bewältigungsstrategie, dass man sagt, also erstens, ja, Springerstiefel, Neonazis, wir sind ja alle gegen Nazis, das sind also quasi eine Gruppe, der man das so zuschiebt, da muss man sich vielleicht nicht mit Queerfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft beschäftigen, weil bei Nazis ist es ja quasi, sind ja andere Leute, oder dass man auch sagen kann, ja, und man weiß ja, die Polizei ist auf dem rechten Auge blind, also es ist auch so Erklärungsmuster in der Bewältigung, dass man sich irgendwie nicht zu sehr mit sich selber beschäftigen muss und was vielleicht schief läuft.
Ja, das kann sehr gut sein.
Das ist so ein spannender Punkt. Mhm. Also, weil so pointiert hat das bisher noch keiner gesagt. Weil natürlich, wenn es keine Skins gewesen sind, ein rechtsextremistisches Gedankengut spielt natürlich bei Hass und Queerfeindlichkeit auch eine Rolle. So, und das war ja in den 80ern ein großes Thema auch immer noch. Also der Paragraph 175, der männliche Homosexualität illegalisiert war, war da ja auch noch nicht abgeschafft beispielsweise. Also es war ein Thema, was mitten in der Gesellschaft existierte. Und naja, das macht es aber auch so schwer, weil letztendlich können es viele gewaltbereite Männer gewesen sein, die sich vielleicht durch Raphaels Art angegriffen gefühlt haben oder in ihrer Männlichkeit bedroht gefühlt haben, provoziert gefühlt haben. Und das ist nicht nur bei Skins zu finden, da hast du vollkommen recht, ja.
Ja, das ist ja auch was wir sehr oft gehört haben, dass die Bevölkerung in Ulm sagt, das war niemand von uns, das müssen welche gewesen sein, die von außerhalb kamen, das müssen welche gewesen sein, die auf der Durchreise waren, niemand von uns würde sowas machen. Und wenn man dann natürlich hört, okay, der hatte einen Schuhabdruck im Gesicht und der Ermittler damals hat es ja auch sehr spezifisch so gesagt, dass das dann ein Springerstiefel gewesen sein muss, weil nur Skinheads tragen solche Schuhe und nur dazu passt es. Also es kam von ihm und dann kann man der Bevölkerung das natürlich, ja, für die Ulmer und Ulmerinnen war das natürlich dann ein leichter Weg zu sagen, ah ja, dann ist das die Gruppe und die gehören nicht zu uns und das passt besser ins Verständnis und ins Menschenbild, was man wahrscheinlich hat.
Ja, so entstehen ja im Übrigen auch falsche Erinnerungen, also sogenannte False Memories, weil wir uns ja auch gefragt haben, wie ist denn diese Mär von diesem Springerstiefelabdruck eigentlich entstanden? Und es ist ja so, dass wenn man von einem Abdruck in einem Gesicht hört, man nicht an einen Ballerinaschuh denkt, sondern eher halt an einen großen, schweren Schuh. Und dann versucht man diese Lücke mit Wahrscheinlichkeiten aufzufüllen und dann füllt man die eben mit Springerstiefeln oder Stiefeln von GIs oder so auf, also so entstehen dann schnell neue Konstruktionen, neue Geschichten.
Jetzt sind wir schon ein bisschen am Psychologisieren von Bewältigungsstrategien, aber tatsächlich, ich habe mir auch überlegt, es wurde gestern angesprochen, ich habe da nochmal mir Gedanken gemacht, ja. Mhm. Ich habe überlegt, wenn sowas jetzt passieren würde, welche Gruppen würde man denn es heute zuschieben, ne? Also würde man ja sagen, naja, man weiß ja, ne, verstehe, das muslimische Einwanderer mit Homosexualität. Mhm. Also sprich, dieser Reflex ist gewissen Gruppen zuzuschieben, ist bekannt oder sehr schnell und dann entlastet man sich immer selber damit. Und das andere ist, wir haben es auch in anderen Fällen erlebt in unserem Podcast, also es gab auch eine Neonazitat in Heidenheim zum Beispiel, über die wir berichtet haben. Und da war der Reflex so, naja, das waren ja Menschen, der war aus Berlin, der war nur zu Gast in Heidenheim. Tatsächlich, hier gibt es ja keine rechte Szene und überhaupt, das war auch gar keine rechtsextreme Tat, sondern das war nur ein Streit von einer Disco, das hätte ja auch jedem passieren können. Mhm. Also dieses Wegschieben ist schon was, ja, was man ganz oft erlebt in diesen Fällen.
Ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass es ja trotzdem rechtsgesinnte Täter gewesen sein können. Also das kann man ja jetzt trotzdem nicht ausschließen und dass da auch eine gewisse Gewaltbereitschaft gegenüber queeren Personen vorherrscht, das ist ja, glaube ich, auch klar. Also nur weil der Schuhabdruck jetzt nicht unbedingt ein Springerstiefel war, ist es trotzdem noch eine plausible Tätergruppe.
Ja, ist nicht ausgeschlossen, ja.
Ganz wichtiger Hinweis, danke.
Ja. Nee, aber es ist ja auch so, man muss natürlich auch nach Gruppen schauen. Vor allem, wenn man keine Anhaltspunkte hat, ne, dann schaut man halt eben in die Gruppen und guckt dann, okay, ist es da möglich? Gleichzeitig führt das vielleicht ja auch dazu, dass man bestimmte Gruppen übersieht, wie zum Beispiel ja auch die GIs. Es wurde ganz lange in der rechten Szene geschaut und das ist gut, das ist wichtig, dass die umgekrempelt wurde, weil das ja total plausibel ist auch, aber dabei wurden dann eben andere Gruppen vernachlässigt, wie zum Beispiel die GIs. Ja.
Wir wollen ja den Theorien und Spekulationen nicht noch weiter hinzufügen und das alles noch weiter anheizen. Trotzdem, was ist euer Gefühl? Läuft der Täter in Ulm noch herum? Was ist die plausibelste Theorie? Manuel Köhler hat ja gesagt, er ist felsenfest überzeugt, dass auf dem Münsterplatz war vielleicht eine Zufallsbegegnung, die zum Mord an Raphael Blumenstock geführt hat, aber Täter und Opfer hatten auf jeden Fall irgendeine Vorgeschichte.
Ich weiß es nicht. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass Täter und Opfer sich irgendwie kannten. Da muss ja einfach auch Hass eine Rolle gespielt haben. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass sie sich vielleicht zum ersten Mal gesehen haben. Es kann sein, dass sie sich vielleicht 3 Tage vorher schon mal gesehen haben nachts. Ich glaube irgendwie, dass die Täter in Ulm noch rumlaufen. Ich glaube, dass sie sich gut kennen müssen. Vielleicht, dass sie gute Freunde sind, dass sie vielleicht Verwandte sind, weil sonst sich vielleicht einer von dreien auch verplappert hätte oder sein Gewissen hätte erleichtern wollen. Aber bei 3 Leuten, dass da keiner davon redet oder sich auch mal anderen anvertraut, dann müssen sie ja untereinander vielleicht viel sprechen oder ja einfach so ein Vertrauen und so eine Loyalität zueinander haben, dass halt bis heute nichts nach außen gedrungen ist. Das ist jetzt alles nur spekulativ, aber das ist so meine persönliche Theorie.
Ja, ich kann mir es auch gut vorstellen, dass zumindest vielleicht 1 oder 2 von den vermutlich 3 Tätern noch hier ist oder dass sie zumindest noch lange Zeit hier waren auch. Ob es wirklich so ist, kann am Ende ja keiner wissen. Aber ja, dass sich über so lange Zeit keiner irgendwie mal äußert, das ist schon verwunderlich. Oder selbst wenn sich jemand mal vielleicht irgendwem anvertraut hat, dann gibt es wahrscheinlich mehr Mitwisser. Und dass davon dann niemand sich mal verplappert oder denkt, boah, ich habe hier was anvertraut bekommen, das kann ich nicht auf mir. Das belastet mich, das muss ich loswerden, das ist schon verwunderlich.
Ja, und so eine brutale Tat, ne? Also es hat auch der Gerichtsmediziner Professor Dr. Kunz gesagt, die muss ja was mit dir machen, die muss dich ja belasten.
Ja.
So. Also, und dass da nichts nach außen getreten ist oder sich mal jemand irgendwie wem anvertraut hat, das ist schon
Ja, und auch, dass die nicht in anderen Taten vielleicht aufgefallen sind. Also ich bin jetzt keine Kriminologin, aber ich gehe mal davon aus, dass die allererste Straftat, die man begeht, nicht so ein brutaler Mord ist, sondern dass man mit anderen Delikten vielleicht anfängt und sich die Gewalt hochschaukelt und man auch noch bei anderen Sachen vielleicht mal erwischt wird irgendwann, dass da nie jemand aufgefallen ist, davor oder danach, das ist schon komisch.
Manchmal gibt es da das Problem, dass die Täter einfach verstorben sind, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das waren Menschen Anfang 20 und so, dann sind die nach 35 Jahren ja höchstens 60 oder so, also normalerweise noch bei einigermaßen Gesundheit, also dass sie irgendwo rumlaufen, ist glaube ich schon sehr wahrscheinlich, ob es jetzt in Ulm ist oder anderswo.
Ja.
Bei der Diskussion, ich komme immer wieder auf den gestrigen Abend zurück, gestern nahm ja das Thema Queerfeindlichkeit so einigen Raum ein. Mhm. Da gab es auch Stimmen aus dem Publikum, die sagten, ja, also wir queere Menschen oder wir schwule Menschen waren damals ein Feindbild, auch für die Polizei. Wir wurden da schlecht behandelt und da kamen wirklich auch Emotionen nochmal raus. Im Podcast wird es ja auch thematisiert. Ich glaube, weil man sich vielleicht auch heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, wie das damals wirklich war in den 80er, 90er Jahren.
Ja, also es ist natürlich, der Fall Raphael Blumenstock ist ein Anlass, um über Queerfeindlichkeit damals zu sprechen, was nicht heißt, dass es unbedingt eine queerfeindliche Tat gewesen sein muss, aber Raphael wurde als queer wahrgenommen, man sagt ja heute auch queer gelesen, weil er einfach nicht in die Normen passte und das allein reicht ja schon als Anlass, angegriffen zu werden, weil man als anders wahrgenommen wird und das war zu der Zeit war das gang und gäbe, also am Rosengarten, der damals ja ein Cruising-Spot war, also ein Treffpunkt für schwule Männer, wo sie sich kennenlernen konnten oder auch Sex haben konnten, da sind oft Verbrechen passiert, wurden schwule Männer oft angegriffen und es gab auch einige Morde an schwulen Männern hier in Ulm. Und natürlich ist es wichtig, einerseits das in den Kontext zu setzen und darüber zu sprechen, aber auch zu sagen, das ist nicht vorbei. Also es war kein Problem der 80er oder der 70er oder der 90er, sondern wir haben ja immer noch damit zu kämpfen und die Kriminalitätsrate bei Gewalttaten gegenüber queeren Menschen steigt.
Ja, wir haben auch viele Artikel dazu gelesen von damals, was im Rosengarten alles so passiert ist und auch welche Anschuldigungen es gab von schwulen Männern gegenüber der Polizei, also dass sie Anzeige erstatten wollten, nachdem ihnen dort was passiert ist, wenn sie sich überhaupt getraut haben, eine Anzeige zu erstatten, weil in dem Moment, wo du diese Anzeige aufgibst, musst du ja zugeben, dass du im Rosengarten warst und dann weiß die Polizei auch, warum du im Rosengarten warst und allein das war ja schon ein Tabu und wenn du dich dann trotzdem getraut hast, um was anzuzeigen, haben die sehr oft davon berichtet, dass sie da nicht ernst genommen wurden, dass Fingerabdrücke von ihnen genommen wurden, anstatt nach Tätern zu suchen. Und davon haben wir schon auch gelesen. Das ist dann halt die eine Seite der Geschichte. Aber das ist ja, dass damals eben eine größere, ja, Queerfeindlichkeit in der Gesellschaft und natürlich auch bei der Polizei automatisch vorgeherrscht hat. Das ist schon gegeben.
Wenn man über Monate an so einem Projekt arbeitet, über ein Jahr, kann ich mir vorstellen, hat man am Ende deutlich mehr Material recherchiert, als man jemals verwenden kann.
Ja.
Kill Your Darlings heißt es ja im Journalismus.
Ja, leider.
Also, man muss ja am Ende, muss es auch in eine Dramaturgie passen oder es gibt viele Gründe. Man muss im Schneiden, hat irgendwelche Längenvorgaben. Gibt es was Spannendes, von dem ihr sagt, die Geschichte konnten wir leider nicht mehr erzählen oder ist im Schnitt zum Opfer gefallen. Das könnt ihr jetzt hier bei Akte Südwest exklusiv offenlegen.
Und ihr macht dann eine Story drüber. Ja, also es gibt, also dieser Queerfeindlichkeitspart, den du angesprochen hast, der ist natürlich auch durch unsere Einordnung, unsere Recherche, aber auch durch meine persönlichen Erfahrungen auch zur Sprache gekommen. Aber wir haben natürlich auch mit anderen Betroffenen gesprochen, mit Transmenschen, die heute Workshops geben und die in Ulm über ihre eigenen Erfahrungen berichten, mit dem Gründer von Schwulm. Das war damals ja eine Organisation für schwule Männer, die sich gegenseitig unterstützt haben, sich ausgetauscht haben über ihre Bedürfnisse, über ihre Belange, über Problematiken, sich aber auch gegenseitig empowert haben. Und das ist einfach total wichtig, mit so Menschen zu sprechen, die dann auch, die selber über sich und über ihre Erfahrungen sprechen können. Das war alles super für uns auch als Hintergrundwissen. Und dann mussten wir halt gucken, okay, was nehmen wir mit rein? Manche Dinge sind dann auch zu weit weg von Raphael gegangen. Und da gab es auch heiße, leidenschaftliche Diskussionen, weil diese Gespräche natürlich auch total berührend waren. Also da bei einem Gespräch, also mit Herrn Kongel von Schwulm, habe ich auch ein Tränchen verdrückt, weil mich das so berührt, und er auch, weil mich seine Diskriminierungserfahrungen so bewegt haben und ich das so einfach schlimm fand, was manche Menschen einfach erleben mussten. So, und andere Menschen haben gar keinen Wind davon, weil sie andere Chancen hatten im Leben. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, die bewegt. Aber viele haben uns auch gesagt, dass es ihnen gut getan hat, auch mit uns zu sprechen und das nochmal zu äußern und so. Das hat man, glaube ich, gestern bei der Veranstaltung auch gemerkt, dass da ein Bedürfnis war, auch die eigenen Erfahrungen vor ZeugInnen, sage ich mal, zu besprechen. Ja.
Nele, du hast auch sofort genickt, als ich gesagt habe, kill your darlings.
Oh, yeah. Ja, es gibt immer so eins, zwei Ausschnitte im O-Ton-Material, an denen man ganz besonders hängt, weil man sie so toll findet. Also uns hat beispielsweise eine gute Freundin der Familie von der Beerdigung erzählt und der Trauerfall für Raphael damals. Und sie hat das so schön geschildert, wie die Familie da stand und wie sie so zusammengehalten haben und sich umarmt haben. Und ich fand den Ton so toll, dass ich jedes Mal, wenn ich den gehört habe, auch geweint habe. Und er hat es am Ende nicht in den Podcast geschafft, weil er halt irgendwie nicht reingepasst hat an der richtigen Stelle. Und so solche Situationen gibt es natürlich immer wieder, dass wir bestimmte Interviews oder bestimmte Ausschnitte aus Interviews haben, die wir super finden und die alle im Team auch gut finden, aber die passen am Ende nicht in die Dramaturgie und dann muss man sie leider rauslassen.
Ja, vielleicht gibt es irgendwann eine Ausgabe mit Bonusmaterial.
Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Director's Cut.
Ja.
Teil des Podcasts, da sind wir auch schon ein paar Mal drauf gekommen, ist ja auch so eine Art Zeitreise ins Ulm der 80er, 90er Jahre. Nehmt uns doch mal ein bisschen mit, was habt ihr für einen Eindruck gewonnen? Weil einerseits denkt man ja gut, vor 35 Jahren, da war alles noch enger, kleiner, konservativer, biederer oder so. Andererseits gibt es da ein besetztes Haus, eine Punk-Szene. Ihr beleuchtet auch die Queer-Szene, den berühmten Club Aquarium, wo auch Freddie Mercury zum Feiern hinkam. Ihr taucht mit US-Soldaten so ein bisschen virtuell ins wilde, sagen wir mal wilde Nachtleben ein. Also Ulm war schon auch irgendwie krasser, als man denkt damals.
Ja, ich glaube, wir waren beide überrascht von Ulm. Also sowohl vom jetzigen Ulm, weil wir ja auch zum ersten Mal dann hier waren, als wir angefangen haben, dass Ulm doch viel schöner ist, als wir dachten und es echt coole Ecken gibt und so. Aber vor allem das Ulm von damals hat uns schon überrascht. Also ich glaube, also ich hatte zumindest eher so einen graubraunes Bild im Kopf mit sehr viel Nebel und sehr viel konservativ und sehr viel irgendwie altmodisch und verklemmt und so. Und dann haben wir von diesem Aquarium gehört und dachten uns so, hä, was war denn hier los? Warum haben wir das verpasst? Aber also dass es so eine große Szene hier gab und auch besetzte Häuser und wilde WG-Partys, von denen wir gehört haben, das ist eigentlich ein schönes Bild von Ulm.
Ja, ich glaube, dass Ulm damals eine Stadt der Extreme war. Also ich glaube, wo viel Konservatives ist ja auch super kirchlich geprägt gewesen und ja auch immer noch, auch durch das große Münster, muss es dann auch eine Gegenbewegung geben und Leute, die sich zusammenraffen, Leute, die halt irgendwie in Anführungszeichen anders sind. Und die haben sich dann in der Punk-Szene gefunden, bei den besetzten Häusern und im Rosengarten und so. Es gab so kleine Subkulturen, die so ein bisschen gegen dieses Konservative gestrebt haben und das auch gezeigt haben. Aber öfter mal haben mir auch Leute erzählt, dass sie unbedingt weg wollten aus Ulm und das dann auch geschafft haben. Zum Beispiel ein Jugendfreund von Raphael ist dann auch nach London gegangen und er wollte das immer, er wollte raus aus Ulm. Er wollte in die große, weite Welt. Oder jemand anderes ist dann nach Berlin, auch ein Jugendfreund von Raphael. Also vor allem so die Leute, die so ein bisschen als anders wahrgenommen werden, die sind dann auch so ein bisschen ausgeströmt, als sie es dann eben auch konnten. Ja.
Und jetzt gibt es in diesem widersprüchlichen Ulm so eine auffällige Person, einen Nachtschwärmer, der auch mal Frauenkleider trägt und auch sehr gern Leute einfach mal anspricht. Und worüber ihr auch sprecht. Es gibt dieses Phänomen, dass Raphael Blumenstock in Ulm vielen ein Begriff ist. Jeder hat eine kleine Geschichte zu erzählen, eine kleine Beobachtung, vielleicht auch eine Theorie, eine Meinung. Aber es ist auch oft ein sehr oberflächliches Bild, weil es ist halt ein Unterschied, ob ich jemanden im Nachtleben vielleicht mal begegne und mit dem eine Zigarette rauche oder ob ich jemanden wirklich kenne. Und ich glaube, das große Verdienst des Podcasts, um mal erneut Lob zu hudeln, ist, dass man der Person mal so richtig nahe kommt, über die so viele hier reden und jeder weiß irgendwas, aber nicht wirklich. Also durch Erzählungen von Freunden, der Familie so ein bisschen wieder lebendig wird, aber halt als ganz komplexe Person und nicht nur als Verbrechensopfer oder als schräge Figur im Nachtleben, sondern so ganzheitlich. Und das war euch, glaube ich, auch wichtig, unterstelle ich einfach mal, oder?
Ja, schon auch das Wichtigste, würde ich sagen, für mich. Also immer wieder uns daran zu erinnern, es geht hier um Raphael, das ist auch seine Geschichte und er ist nicht nur Opfer. Und natürlich muss man sich auch vorstellen, das hören auch die Angehörigen. Natürlich machen wir keinen Podcast für die Angehörigen, aber das ist einfach wichtig. Und ich glaube, das muss man als Journalistin sich auch immer bei Artikeln, Podcasts, Videobeiträgen immer vor Augen führen, dass man über reale Menschen spricht. Der Ton in den sozialen Medien ist ja auch harscher geworden. Man hat schnell eine Meinung über Menschen und so. Was dabei oft in Vergessenheit gerät, ist, dass es eben reale Menschen sind, die das dann auch lesen, so wie die Angehörigen. Und deshalb haben wir als Ziel gehabt, schon Raphael auch nahe zu kommen. Und das ist ja auch eine Wahrheitsfindung. Zwar jetzt nicht die harten Fakten, Täterfindung, was wir ja auch trotzdem gemacht haben, sondern eben auch nah an die Wahrheit zu kommen, wer war Raphael eigentlich?
Ja, gerade auch in dem Genre True Crime muss man ja auch wirklich aufpassen, dass man nicht zu täterfokussiert die Geschichten erzählt. Und es ist wirklich immer ein sehr schmaler Grat, das auch respektvoll diese Fälle darzustellen. Und da war es uns schon auch wichtig, dass auch sehr viel über Raphael einfach bekannt wird, was vielleicht auch früher falsch erzählt wurde. Also, dass wir auch ein paar von diesen Gerüchten mal richtigstellen und mehr erzählen, als bekannt war über ihn, weil wir haben so viele Geschichten über ihn gehört während der Recherche, dass man sich denkt, das ist eigentlich so ein besonderer Mensch gewesen, so talentiert, musikalisch, künstlerisch irgendwie, total begabt. Das ist ja schade, wenn dann nur bekannt ist, ah ja, der war ein stadtbekannter, wahrscheinlich queerer Mensch, der ermordet wurde. Also wir wollten schon, dass die Leute auch ein bisschen mehr über ihn erfahren, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr ihn hinterher auch vielleicht verstehen kann, warum einem der vielleicht komisch vorkam früher, aber eigentlich ja gar nichts komisch ist unbedingt daran. Und ja, das war uns wichtig, dass wir da viel erzählen können.
Was sehr auffällig ist im Podcast, finde ich, dass Sie Menschen, ihr habt gesagt, es gibt viele Geschichten und verrückte Geschichten, sagen wir mal so, dass die viele Menschen immer noch so eine Begeisterung in der Stimme haben, dass die immer noch so, man merkt, dass die lächeln, wenn die erzählen, dass die 35 Jahre später oder noch länger immer noch so fasziniert sind von dieser Person. Das finde ich schon wahnsinnig auffällig, wenn ich mich an Leute von vor 35 Jahren erinnern würde. Da wäre es bei nur sehr wenigen der Fall. Er muss einfach eine sehr beeindruckende Person gewesen sein. Oder was ist euer Bild von ihm?
Absolut, er war in keine Schublade zu stecken und ihm war das auch so ein bisschen egal, was andere Leute über ihn denken. Und ich glaube, das ist auch für mich so das Faszinierende. Jemand traut sich aus den alten Strukturen, verstaubten Strukturen irgendwie auszubrechen und anders zu sein. Er hatte auch viel Zwanghaftes, muss man sagen. Manchmal muss man sich auch die Frage stellen, was war gewollt, was war nicht gewollt. Aber das war auf jeden Fall das, was mich auch sehr stark an ihm fasziniert hat, dieses einfach mal machen, einfach mal provozieren, einfach mal spießige Menschen ärgern und so. Und das ist das, was wir vielleicht auch manchmal machen wollen würden oder in der Innenstadt irgendwie anfangen zu singen oder so, trauen uns aber nicht, weil wir natürlich gewisse Konventionen irgendwie einhalten wollen und Regeln einhalten wollen und uns nicht blamieren wollen, aber ihm war das halt komplett egal. Und das ist auch total faszinierend, da einfach mal so auszubrechen. Und er war lustig, er war irgendwie auf eine Art ein Genie, auch ein musikalisches Genie und hatte einfach eine sehr künstlerische Art, sein Leben zu leben. Ist natürlich auch ein bisschen romantisiert, die Vorstellung. Er hat auch viel gestruggelt, aber ja, er war schon ein besonderer Mensch.
Mhm. Wir haben auch öfter gehört, dass er einfach zur falschen Zeit auf die Welt gekommen ist. Also wäre er heute geboren, dann wäre er wahrscheinlich ganz anders angekommen in der Gesellschaft. Und eine Person hat auch gesagt, er wäre bestimmt Influencer jetzt geworden, weil er so besonders ist. Und ich kann mir das schon gut vorstellen. Also das hätte, glaube ich, gut zu ihm gepasst. Aber ja, wir müssen natürlich trotzdem immer ein bisschen gucken, dass wir natürlich nur diese Geschichten hören und in diese Tiefen, die er eben hatte, können wir ja nur bedingt reinschauen. Also da haben wir wahrscheinlich ein nicht ganz umfangreiches Bild. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt ein komplett umfangreiches Bild von Raphael bekommen kann.
Genau, habt ihr das Gefühl, ihr zeichnet vielleicht ein bisschen ein geschöntes Bild von Raphael Blumenstock, die Kreativität und dieses sonnige Gemüt und so weiter. Aber er war ja auch, du sagst, das Zwanghafte, er war ja auch ein bisschen getriebener, dem es auch nicht immer so gut ging. Mhm. Und einige Wochen oder Monate vor der Tat gab es ja auch einen Psychiatrieaufenthalt. Sein Bruder hat uns berichtet, da hat er ihn abgeholt, dann sind sie gemeinsam abgehauen von dort. Da geht er aber relativ wenig drauf ein.
Ja, weil wir nicht mit den Ärzten sprechen konnten. Also wir haben versucht, mit der Psychiatrie, in der er damals eben war, Kontakt aufzunehmen und zu schauen, was waren vielleicht auch mögliche Diagnosen. Und wir können eben nur sagen, dass es ihm nicht so gut ging und dass er diesen Aufenthalt hatte in der Psychiatrie und dass er einfach sehr belastet war und wollen uns einfach mit Diagnosen oder mit möglichen Erklärungsmustern zurückhalten, weil wir keine Quellen mehr dazu finden konnten oder keine gesicherten Aussagen. Selbst innerhalb der Familie wurden auch Diagnosen benannt, aber die waren auch sehr widersprüchlich. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, da nicht zu sehr einzugehen, weil wir dazu einfach nicht so viel sagen können.
Ja, es gibt auch diese Krankenakten gar nicht mehr, also mit die damals angefertigt wurden, weil es einfach zu lang her ist. Das wird nicht aufgehoben dann so lange und wir hätten die auch nicht bekommen können. Und man muss ja auch bedenken, dass das war ja dann über 35 Jahre her, bestimmte Diagnosen auch anders getroffen wurden. Also ihm wurde damals eine Schizophrenie diagnostiziert, die vielleicht heute gar keine Schizophrenie gewesen wäre, weil man heutzutage ein viel umfangreicheres Bild von psychischen Erkrankungen kennt. Und deswegen konnten wir darauf nicht weiter eingehen. Uns war es aber schon wichtig, auch zu sagen, er hat auch manchmal übertrieben, hat auch Leute genervt. Es ist ja auch in Teilen auch nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Also das fängt da bei den Schokoküssen auf Passanten werfen an. Das gehört sich halt einfach nicht, auch wenn man nur damit vielleicht jemanden ärgern möchte und es gar nicht böse meint unbedingt. Aber das muss man schon dazu sagen, dass es auch schwierig war teilweise.
Ja.
Ulm hat sich ja auch nicht immer sehr leicht getan mit dem Thema Raphael Blumenstock. Und auch jetzt gibt es ja vielleicht auch durchaus Menschen, die sagen, jetzt reicht es auch mal wieder mit dem Thema. Seid ihr auch Widerständen begegnet bei der Recherche? Also Leuten, die sagen, jetzt lass es doch mal ruhen und muss man denn alte Wunden wieder aufreißen und überhaupt, das war sowieso ein schwieriger Mensch.
Also es gibt ein paar Leute, die nicht mit uns sprechen wollten. Also da haben wir alles versucht, aber das hat nicht funktioniert oder die auch nur uns ein kurzes Statement gegeben haben und dann nicht weiter davon was wissen wollten, aber im Großen haben wir, glaube ich, sind wir einer sehr offenen Gesellschaft begegnet, was das angeht. Also die meisten waren eigentlich sehr dankbar, dass sie nochmal was darüber erzählen können, dass sich auch jemand so viel Zeit nimmt. Und das ist natürlich klar, dass man in einem Podcast ja auch viel mehr Zeit hat, bestimmte Sachen zu erzählen. Auf eine Zeitungsseite passt halt nicht so viel wie in eine Folge Podcast. Und deswegen waren wir sehr froh, dass so viele Menschen so offen waren.
Ja, vielleicht die einzigen Vorbehalte waren dahingehend, wollt ihr das im Genre True Crime erzählen? Aber das waren Leute, die diesen Podcast eben noch nicht gehört hatten. Und ich glaube, wenn man den Podcast hört, hört man eher, dass es eine Dokumentation fast schon ist oder ein Porträt und nicht so effekthascherisch, sensationalistisch. Ja.
Ich denke, eine der berührendsten Szenen ist ja der Familienbesuch bei der Familie Blumenstock. Auch der Mutter, die leider ist dieses Jahr verstorben ist inzwischen. Und du hast gestern gesagt, du bist dann ganz klein geworden in dem Moment. Kannst du nochmal uns kurz mitnehmen?
Ja, ich war bei Dolores Blumenstock zu Besuch. Das war tatsächlich das erste Mal, als ich da war. Und wir haben dann angefangen, alte Sachen von Raphael rauszukramen. Also vor meinem Besuch hatten die Brüder und Dolores Blumenstock schon so ein bisschen gesucht und mir ein paar Sachen gezeigt. Und dann haben wir irgendwann angefangen, uns Videos anzuschauen und Fotos anzugucken. Und ich habe dann auch so ein Kommunionsbild von Raphael gesehen mit so einem kleinen süßen Anzug. Und dann schrieb er in sein Tagebuch, das war der schönste Tag meines Lebens. Und das ist natürlich total traurig zu lesen, dass so ein kleiner Junge so viele schöne Tage dann später nicht mehr erleben durfte und was für ein schlimmes Schicksal er dann hatte. Und einfach, dass die Familie mir so offen so viele Sachen gezeigt hat, zur Verfügung gestellt hat. Ich saß ja im Wohnzimmer des Elternhauses, wo Raphael aufgewachsen ist und habe mit seiner Mutter gesprochen und so. Und da, also ich habe mich schon fast fehl am Platz gefühlt, aber irgendwie dann auch Teil dieser Familie. Also das waren ganz widersprüchliche Gefühle. Und letztendlich war ich einfach nur dankbar, dass ich da so gut aufgenommen worden bin mit sehr wenig Skepsis und sehr viel Vertrauen. Und ich habe aber auch mit Dolores Blumenstock nicht über den Mord an sich gesprochen, sondern über Raphael. Und das war ihr auch wichtig, dass wir über Raphael sprechen und nicht über den Mord, weil sie tatsächlich, ich habe sie mal gefragt, ja, wie oft denkst du an Raphael? Und sie meinte, jede Stunde. Also nicht nur jeden Tag, sondern jede Stunde. Und diese Schmerzen, diese Belastungen, die sie irgendwie ertragen musste, die kann ich mir ja gar nicht ausmalen. Und deshalb haben wir versucht, uns auf das Leben zu konzentrieren, was ihr ja auch wichtig war.
Ja. Und noch so ein kleines Detail, bei dem ich dachte, wie toll ist das denn eigentlich? Die Titelmusik des Podcasts hat Raphael selber komponiert und sein Bruder hat sie eingespielt.
Ja.
Ja.
Was für eine Knalleridee.
Raphael das sogar komponiert.
Was für eine Knalleridee, wie kam es dazu?
Das war so ein Schatz. Also wir waren so dankbar, dass das passiert ist, weil wir haben eben diese Unterlagen bekommen. Die Familie hat uns immer mal wieder was geschickt, also Gedichte von Dolores, die sie geschrieben hat über Raphael, irgendwelche Notizen, die er sich gemacht hat. Und da waren eben auch sehr viele Notenblätter dabei, die er als Kind komponiert hat. Und da haben wir geschaut, ob da was dabei ist, was man auch wirklich spielen kann. Also ne, wenn man als Kind Sachen komponiert, das ist ja jetzt nicht alles ein Meisterwerk, aber genau dieses eine Stück, was er für seine Mutter geschrieben hat, das haben wir dann mal einem Musiker gegeben und geguckt, ob man das einspielen könnte und wie das klingen würde. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn man sowas vorliegen hat, dann wäre es eigentlich ja fatal, das nicht zu benutzen für den Podcast. Und ja, dass das unsere Titelmelodie werden konnte, das war einfach wunderschön.
Wir konnten ja nicht mehr mit Raphael sprechen und das war vielleicht so der einzige Moment, wo er dann auch durch seine Musik gesprochen hat mit den Leuten und da konnte man eine Stimmung fühlen. Er wurde natürlich auch lebendig oder vertreten durch seine Freundinnen, durch seine Familie, aber eben auch durch seine Musik und das war eben so schön für uns, ja.
Ja, wir kommen langsam ein bisschen zum Ende. Wir haben ja gestern Abend auch und heute auch über das Thema Aufarbeitung gesprochen. Denkt ihr denn jetzt, Ulm kann vielleicht seinen Frieden mit dem Thema machen, auch wenn die Täter vielleicht noch nicht gefasst sind?
Das muss Ulm entscheiden. Also ja, das ist eine kollektive Entscheidung. Ich glaube, es liegt auch viel daran, wie jetzt über den Fall gesprochen wird, ob über den Fall gesprochen wird, wie Dinge eingeordnet werden. Wir können nur ein Puzzleteil dazugeben und was daraus entsteht, liegt nicht mehr in unserer Hand.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen tröstend, dass für die Brüder es jetzt nicht das Wichtigste ist, dass die Täter noch gefunden werden. Also das war ja auch Dolores Blumenstock nicht das Wichtigste. Sie wollte ja einfach nur, dass man sich an Raphael erinnert auch noch.
Ja.
Und ich glaube, damit kann man schon so ein bisschen seinen Frieden finden. Aber natürlich, ja, so richtig abschließen wird man mit dem Fall, glaube ich, nicht so lange, die noch frei rumlaufen. Und für uns wäre es natürlich auch ein schöneres Ende gewesen, wenn wir jetzt wissen würden, wer es war.
Ja.
Ja, und wenn es noch dazu kommt und die Täter doch noch gefasst werden, dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Und wer jetzt den SWR-Podcast, Der Schrei, immer noch nicht gehört hat, da wird es jetzt wirklich Höchste Zeit, allerhöchste Zeit. Ich kann sagen, es lohnt sich und das sage ich jetzt nicht nur aus Höflichkeit heraus.
Wir bleiben natürlich dran. Wir nehmen auch noch Hinweise entgegen. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet und eine Telefonnummer.
Genau, und die werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, genauso wie zu eurem Podcast, der wie gesagt empfehlenswert ist.
Super, vielen Dank.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.